Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Zwei Menschen kommen sich näher, aber gefällt eigentlich beiden, was da passiert? Wie oft landen wir in einem Graubereich? Momente, wo wir nicht richtig Nein sagen.
Hätte ich während des Sex abbrechen sollen? Definitiv. Warum habe ich es aber nicht gemacht, sondern es über mich ergehen lassen? Bin ich also einfach selber schuld an meiner schlechten Verfassung?
Es wird in diesem Kontext immer von Männern und Frauen gesprochen und es sind immer die unterdrückten Frauen und die unterdrückenden Männer. Ich stelle mir jetzt gelegentlich die Frage, ob ich denn ein schlechtes Gewissen haben muss, nur weil ich ein Mann bin.
Also ich kann mich an unzählige Situationen erinnern, in denen ich mich physisch dagegen wehren musste, von Typen angefasst oder geküsst zu werden. Wie kann es eigentlich sein, dass sie meine Grenzen nicht akzeptieren?
Gibt es Sex, zu dem wir zugestimmt haben und dann irgendwie auch nicht? Sex im Graubereich? Ihr habt uns nach einer Ausgabe von Eine Stunde Liebe zu diesem Thema ganz viele E-Mails geschickt.
Und deshalb schauen wir heute genauer hin. Was für Situationen habt ihr erlebt? Wie eindeutig oder uneindeutig kann Sex sein? Warum sagen wir vielleicht auch in bestimmten Situationen nicht Nein, obwohl wir eigentlich Nein sagen sollten? Das versuchen wir zu klären mit euch. Wir sind Till Opitz
und Shanley Anwar.
Deutschlandfunk Nova.
Caroline hatte Sex, der ja war irgendwie einvernehmlich, aber auch nicht so richtig. Caroline Rosales hat diese Situation in ihrem Buch Sexuell verfügbar geschildert. Und Till, du hast ja mit ihr über diese Geschichte in Eine Stunde Liebe länger gesprochen. Mhm. Und dann gab es sehr viele emotionale Reaktionen darauf.
Genau, von Hörerinnen und Hörern, die oft geschrieben haben, ja, kenne ich so eine Situation. Und bevor wir auf die Reaktion der Hörer kommen, vielleicht nochmal zu der Situation von Caroline. Sie war in einem Praktikum im Ausland. Sie war damals angehende Journalistin und ich habe Caroline dann gefragt, wer dann der beteiligte Mann war.
Das war ein Chefredakteur aus Deutschland. Mhm. Und der kam sozusagen zu dieser Expert-Clique dazu, machte mir schöne Augen und sagte auch so ganz aggro direkt, ich bin in dich verliebt, was auch schon so ein bisschen übergriffig war, weil es eigentlich der Situation nicht angemessen war. Dann, genau, geht die Geschichte weiter und er ist irgendwann in meinem, sagen wir, Studi-Apartment und dann kam es zu einer sehr übergriffigen Situation.
Was war das für eine Situation? Ihr wart zusammen abends in der Bar feiern, hattet einige Drinks.
Genau.
Es haben sich immer mehr Leute verabschiedet.
Genau.
Dann
die dann auch sozusagen es gesehen haben, dass wir noch zusammen da geblieben sind, was ja auch fast schon wie eine Einlassung ist. Ne? Also die Schuldfrage kann nicht eindeutig geklärt werden, weil ich natürlich auch schrecklicherweise, also natürlich auch meinen Teil dazu beigetragen, eben auch Zustimmung zu zeigen, aber auch nicht. Also es ist eine Geschichte mit sehr vielen Schichten.
Und zum Beispiel hatte eine Kollegin, glaube ich, noch gefragt, willst du nur mit nach Hause oder so? Und dann hast du gesagt, nö, ich bleib noch ein bisschen so.
Genau. Weil ich dann auch irgendwie, das war dann auch so ein bisschen so, nee, jetzt steht dein Mann, ne? Und aber eigentlich Schwachsinn.
Und irgendwann warst du nur noch mit diesem Vorgesetzten da.
Irgendwann schließt sich auch kein Gespräch mehr an und man hat eigentlich auch nichts mehr zu sagen und es ist nach Mitternacht und man muss am nächsten Tag aufstehen. Also denk mal, ja gut, dann nehme ich den jetzt mit zu mir nach Hause und man hofft, dass er dann doch wieder geht, aber er geht nicht und er ist guckt zwischen meinen Büchern rum und ich frage ihn, willst du was trinken? Und er sagt nein und findet sich dabei noch cool. So langsam bekomme ich Angst, weil ich weiß, dass irgendwas passieren wird, aber ich weiß nicht was. Und dann lese ich, es ist genau die Stelle. Der einzige Weg, einer Vergewaltigung zu entgehen, dem zu entkommen, was jetzt folgen würde, war die Tatsache, es vor mir selbst zu bestreiten. Es würde keine Vergewaltigung, keinen Missbrauch geben, solange ich nicht Vergewaltigung schrie. Es würde sich kein Trauma anschließen, nichts aufzuarbeiten geben, solange ich die Vorstellung zuließ, dass mir nichts Schlimmes passiert war. Ich setzte mich auf die Bettkante und der Chef nutzte meinen Moment des Ausruhens und der Schwäche, um auf mich zuzugehen und sich zu meiner Überraschung vor mich zu knien. Beherzt schob der Chef meinen Rock hoch und meine Unterhose herunter, schob meine Beine auseinander und begann mich zu lecken. Einfach so, ohne Kuss, ohne dass vorher irgendeine Annäherung stattgefunden hatte. Ich war zu schockiert, um mein Becken zurückzuziehen, sondern machte mich am ganzen Körper einfach nur steif. Seine Zunge fühlte sich rau an, mit den Fingern öffnete er meine Schamlippen, fummelte mit zwei Fingern darin herum. Der mechanische Druck auf meine Scheide erregte mich auf merkwürdige Art. So fühlt es sich also an, wenn Dinge gegen deinen Willen passieren, dachte ich noch. Es gab keine Alternative mehr. Warte, hör auf, sagte ich noch. Es geht ein bisschen schnell. Doch der Chef reagierte kaum. Ich nahm ein kurzes Lachen wahr, dann grub sich sein Kopf wieder zwischen meine Beine. Es war nicht missbräuchlich, solange ich es nicht dachte, nicht Falsches, solange ich es nicht nannte. Ich lehnte den Kopf zurück und versuchte, Erregung zu simulieren, einen Höhepunkt, so würde er bald aufhören. Ich tat so, als würde ich mich am ganzen Körper verkrampfen, um nicht zu heulen, seufzte laut auf ein paar Mal. Der Chef hörte auf. Zufrieden wischte er sich über den Mund. Es hatte etwas Ekliges.
Was man sich ja fragt, ist, warum oder was hat dich bewegt,
dass ihr überhaupt dann nach Hause gefahren? Warum hast du vorher nicht Nein gesagt? Oder was waren da für widersprüchliche Gefühle, dass du überhaupt erstmal in diese Situation gekommen bist?
Als mir die Geschichte damals passiert ist, irgendwie war mir damals schon bewusst, dass es irgendwie mal aufgeschrieben werden muss, weil es so uneindeutig ist. Aber damals gab es noch gar keine Worte dafür und es gab auch kein MeToo und irgendwas ist an dieser Geschichte auch durchaus diskutabel oder literarisch. Also irgendwas muss damit passieren, auch irgendwie vielleicht, damit es nicht umsonst passiert ist. Warum bin ich nicht nach Hause? Also es gibt mehrere Gründe, die in der Geschichte eine Rolle spielen. Also auf gut Deutsch so den Mumm zu haben, dann auch zu seinen Entscheidungen zu stehen. Manchmal hat man ja auch Angst, Nein zu sagen, weil man Angst hat, dass derjenige sich dann wahnsinnig aufregen würde. Gerade wenn das so Machtmenschen sind, so narzisstische Persönlichkeiten. Dann denkt man ja, wenn ich jetzt Nein sage, dann rastet der vielleicht komplett aus.
Der Weg des geringeren Widerstands?
Ja, genau. Genau, im Grunde ja. Und, so, und vor allem auch so dieses, wie ich eben auch vorgelesen habe, dieses Gefühl so, solange ich es nicht benenne, weil es ist wie bei Aristoteles, also der was es in der Sprache nicht gibt, wofür es keine Wörter gibt, das gibt es auch nicht. Also es existiert erst durch ein Wort. Und wenn ich nicht das Wort Missbrauch oder Vergewaltigung anwende, wobei ich jetzt mich auch vom Wort Vergewaltigung distanziere, weil das nicht wirklich passiert ist, dann gibt es das auch nicht. Mhm. Also ich kann mich quasi auch selbst bescheißen als Frau.
Caroline Rosales war das und ich finde, sie spricht da auch einen spannenden Punkt an. Ne?
Ja.
Es gibt bei so Graubereichssituationen zwischen einvernehmlichem und nicht einvernehmlichem Sex offenbar geht es dann auch darum, wie man das benennt oder eben es auch nicht labelt.
Das ist ja auch irgendwie eine Art Selbstschutz. Keiner will gern Opfer sein, keiner will sich schlecht fühlen.
Was ist Sex im Graubereich? Wo sind die Grenzen, die individuellen? Das ist wahrscheinlich bei jedem und jeder unterschiedlich. Aber was feststeht, viele kennen dieses ungute Gefühl, das dann oft hinterherkommt.
Wir wollen mehr über Graubereich-Erfahrungen und Geschichten sprechen, mehr sammeln. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Hannah Ender hat sich in Berlin für uns umgehört.
Diese Situation kennt irgendwie jeder. Graubereiche, Situationen, wo wir vielleicht Dinge erleben, die wir gar nicht machen wollen und irgendwie machen wir sie doch und irgendwie sind sie uns nachher unangenehm und wir fragen uns, warum wir nichts gesagt haben. Hattest du schon mal so eine Graubereich-Situation?
Ja, die gab es schon. Ist ganz komisch gewesen. Der Mann hat auf einmal meinen Hals gefasst und hat so komisch zugedrückt, nicht schlimm. Nicht doll, nicht, dass es wehgetan hat, nicht, dass sie irgendwie Erstickungsanfälle gehabt hätte, aber es war komisch. Ich habe im Nachhinein gedacht, komisch, was war das denn? Warum drückt er meinen Hals so komisch zu und warum macht er das?
Was glaubst du, warum wir in der Situation nichts sagen?
Also ich glaube, ich mochte diesen Mann sehr gerne und das war auch nicht das erste Mal mit ihm. Und weil ich ihn auch sehr gerne mochte, wollte man auch keine Situation schaffen, die das Ganze kaputt macht vielleicht oder so.
Grauzone eben. Wir wissen, es ist irgendwie komisch, aber wir sagen nichts, weil, wie du sagtest, man will die Situation nicht zerstören. Mal interessant zu hören, was die Männer jetzt sagen.
Das ist immer schwierig zu definieren. Wo fängt eine Grauzone an? Wo hört sie auf? Was sehe ich als Grauzone an? Was ist einfach nur Erfahrung? Was ist Spaß? Was ist Ausprobieren?
Naja, wir sind nach Hause gefahren, ich habe jemanden kennengelernt und da es zum körperlichen Geschlechtsakt kam, hat sie ihre Fingernägel zum Einsatz gebracht, die mir so tief ins Fleisch gerammt, dass dort schon fast Narben entstanden sind, was wiederum bei mir zu einer Handlung geführt hat, dass ich sie von mir heruntergedrückt habe, zu ihr gesagt hat, ob sie nicht ganz dicht ist. Aber für mich ist das eine Grauzone, weil man in dem Moment des anderen Körpers Macht annimmt. Also von daher kann es durchaus auch beim Mann passieren, dass der Mann sich eher in gewissen Situationen zurückgedrängt oder unwohl fühlen.
Ich finde, wenn man anfängt, sexuell sich auszuprobieren, dann driftet man in Bereiche ab, wo andere sagen, oh, das ist aber eine totale Grauzone und man selber denkt sich, probiere ich halt mal aus im Moment, Dreier.
Vielleicht waren es für andere Grauzonen, aber für mich einfach nicht.
Aber würdest du jetzt sagen, dass es irgendwie in der Schulszene dann weniger Grauzonen gibt oder ist das Quatsch und es gibt gar nicht?
Das hat damit gar nichts zu tun. Ich glaube, das gibt es in jeder Art von Sexualität. Für manchen ist eine Grauzone sofort da und für andere denkst du so, ist doch ganz normal, macht doch jeder.
Und deswegen ist es dann schwierig, man achtet auf die Signale, die man bekommt und wenn man die Signale bekommt, dann hat man eben das Gefühl, dass man sich nicht in der Grauzone bewegt und deswegen denke ich, dass wenn man da ein Gespür für hat, dass einem das eigentlich nicht passiert mit den Grauzonen.
Ganz wichtig also offenbar ein Gespür für die eigenen Grenzen, aber genauso für die Grenzen des Gegenübers.
Ihr hört eine Stunde Liebe. So ein Graubereich beim Sex, den erlebt man ja meistens nicht nüchtern, sondern im Rausch. Da kann es vielleicht ein paar Drinks zu viel gewesen sein oder eine extreme Form, wenn Leute auf Drogen sind. Und manche Leute, die suchen aber eben genau diesen Rausch, gehen auf Sexpartys.
Und gerade dort auf Sexpartys kann es Situationen geben, wo Spaß in nicht gewollten Sex kippt, der Sex nicht mehr einvernehmlich ist, zum Beispiel in Teilen der schwulen Szene. Auf sogenannten Camp-Sex-Partys. Hannes Ulrich, der arbeitet an der Berliner Charité als Sexualpsychologe. Er hat Klienten, die auf solche Camp-Sex-Partys gehen. Und ich habe ihn gefragt, was manchmal das Problem dieser Partys ist.
Es findet ganz, ganz viel sexuell grenzverletzendes Verhalten statt, das in der Situation häufig gar nicht reflektiert wird, weil es in dem Moment geil ist. Und erst später kommen kumulative Traumata zur Geltung, die dann zu Depressionen, Angststörungen, sozialen Rückzug führen.
Das heißt, wenn Leute auf eine Sexparty gehen, Drogen konsumieren, wollen sie ja Enthemmung. Aber das führt eben auch dazu, dass Dinge passieren, die sie gar nicht kontrollieren können.
Ganz genau. Es gibt Situationen, es passieren, sie kommen in Situationen, die vorher nie so geplant waren. Die Intention ist natürlich, aus einer hedonistischen Intention heraus große Leidenschaft zu empfinden. Aber dann nimmt es Dynamiken an, die nicht abgesehen werden können. Und dann kommt es zu sexuellen Kontakten mit Menschen, die man gar nicht attraktiv findet. Aber man kann auch nicht Nein sagen, weil man in diesem Fluss ist.
Hannes Ulrich, Sexualpsychologe an der Charité, über Momente, wenn Männer nicht Nein sagen. Er arbeitet mit Klienten solche traumatischen Erlebnisse in Therapien auf.
Ich finde so ein bisschen Sexpartys auf Drogen, da denkt vielleicht mancher jetzt so, das ist ein ziemlich extremes Beispiel, kennt nicht jeder.
Okay, aber ich würde schon sagen, das gibt es in kleinerer Form auch, weiß ich nicht, also mit 3, 4 Gin Tonic, dass man dann mit jemandem im Bett landet, wo du dann am nächsten Morgen so sagst, naja gut, jetzt ja. Ohne Alkohol bei Tageslicht die Person gesehen, wäre man vielleicht ja. Nicht mit in diesem Date gelandet.
Okay, in milder Form kennt vielleicht mehr Leute.
Ich glaube schon. Was bereitet mir Lust? Was will ich? Was nicht? Was sind meine Grenzen? Manchmal wird ja vorab klar verabredet, was beim Sex gewünscht ist und was nicht.
Und wenn die Kommunikation vorher so klar ist, kann es trotzdem dazu kommen, dass Grenzen überschritten werden. Vielleicht auch mit Absicht.
Uns hat eine Hörerin geschrieben, nennen wir sie mal Anna. Anna ist 23 und sie hat vor einem Jahr eine ziemlich üble Erfahrung gemacht und uns in einer Mail geschildert.
Das ist eine der vielen Reaktionen, die wir auf dein Gespräch mit Caroline Rosales bekommen haben, Till. Mhm. Und ich habe mit Anna telefoniert. Sie hat von dem Treffen mit einem älteren Mann erzählt, den sie vorher ein paar Mal gedatet hatte.
Ich habe die Erfahrung damit gemacht, dass ich da wen kennengelernt habe und der einfach ganz eindeutig gegen Regeln oder Wünsche, die ich davor geäußert habe, dass es nicht stattfindet, die hat er einfach ja, ignoriert, als es dann dazu kam und ich dann am Ende ja, körperliche Verletzungen auch davongetragen habe.
Also im Grunde ist es dir nicht schwer gefallen, vorneweg eigentlich deutliche Grenzen zu benennen, was die ja. Sexuelle Annäherung angeht. Also das hast du deutlich gesagt eigentlich.
Er hat mich auch davor vorgewarnt, meinte, dass er das ein bisschen wilder mag und ja, ich dachte mir so, okay, dann möchte ich aber auch das eine oder andere einfach vorher klarstellen, damit ich dann quasi auf der sicheren Seite bin. Das ist dann nicht so beherzigt worden.
Wie war dann dein Gefühl währenddessen? Hast du das Gefühl gehabt, okay, jetzt irgendwie, eigentlich würde ich gerne raus aus dieser Situation?
Ja, ich dachte mir auf jeden Fall, dass ich mich am liebsten auflösen möchte oder so, aber ich habe nicht den Mut gefunden, das zu sagen einfach. In der Situation ist man total verletzlich, logischerweise. Ich weiß, im Nachhinein frage ich mich, wieso ich das nicht geschafft habe, aber in dem Moment war es einfach nicht machbar.
Ist so auch so ein bisschen das Gefühl, wenn man einmal so zugestimmt hat
ja.
Und dann aber mittendrin sagt, okay, nee, ja. Stopp mal, dass das irgendwie wie so eine Art Vereinbarung ist, die man dann bricht oder dass man es dem anderen nicht recht machen kann. Mhm. Generell sich bewusst zu machen, was will ich eigentlich, was das Körperliche angeht, was will der andere, wie kommen wir da zusammen? War das jetzt so das erste Mal ein Thema für dich in dieser Begegnung oder ist das etwas, was immer im Hinterkopf irgendwie für dich ist, so eine Frage, was will ich eigentlich?
Ja, das ist schon eine Frage, die einfach immer im Hinterkopf ist. Und ich denke, wenn man mit jemandem länger so intim ist, dann kristallisiert sich das auch so oder so raus über längere Zeit. Stellt es klar oder so.
Also was ich wirklich auch hart fand, an deiner E-Mail ganz klar zu lesen, dass du hast es ja eben auch erzählt nochmal, Verletzungen davongetragen hast aus der Geschichte. Du hast auch mit einer Psychologin darüber gesprochen, mit Freunden. Im Nachhinein kreist auch ein Gedanke vielleicht um das Wort Vergewaltigung?
Ja, der Gedanke kam mir schon dann irgendwann, als es meine Psychologin mich eben angesprochen hat, wie das so mit Gewalt war in der Vergangenheit. Dann ist mir das gleich in den Kopf gekommen und ich habe ihr die Situation auch geschildert und sie sagte dann eben, dass es auch die Punkte einer Vergewaltigung teilweise erfüllt. Und dann habe ich darüber nochmal richtig nachgedacht. Aber ich tue mich sehr schwer damit, das so zu benennen. Ich will das auch nicht so benennen als Vergewaltigung. Weil in meinem Kopf ist so eine andere Vorstellung von der Vergewaltigung. Also das klingt jetzt doof, aber ich stelle mir davor, dass man irgendwie so, dass man niemals so dem Sex zugestimmt hat. Und ich habe dem ja an sich zugestimmt. Und ich will nicht das, was anderen Opfern da passiert ist, so, ich will mich nicht auf die Stufe stellen, weil der Hergang da wahrscheinlich einfach nochmal anders ist.
Was so bleibt aus dieser Geschichte, was hast du so für dich mitgenommen?
Also wenn ich nochmal jemanden so treffe, der so ankündigt, dass er eher auf die eine Art von Sex steht, dann würde ich da einfach wahrscheinlich sagen, nee, stopp, ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht, damit es nicht mehr so weit kommt. Und sollte irgendwie in der Hinsicht noch mal was passieren, schon währenddessen würde ich das auch abbrechen, auch mittendrin. Ich will das nicht noch mal so haben, wie ich das hatte.
Anna über ihre schwierige Erfahrung im Graubereich.
Und an dieser Stelle danke an Anna und auch an alle anderen, die uns so viele Gedanken und Geschichten zu dem Thema gemeldet haben.
Danke für euer Vertrauen.
Das beherrschte Geschlecht, warum sie will, was er will, so heißt ein Buch, das im Kontext der MeToo-Debatte rausgekommen ist. Geschrieben hat es die Hamburger Diplompsychologin Sandra Konrad.
Es geht bei ihr ganz klar auch um sexualisierte Gewalt, was ja gerade im Graubereich oft vorkommen kann. Und ich wollte mit Sandra Konrad aber mehr über die Situation sprechen und darauf schauen, wo man es nicht so klar einordnen kann. Und ich wollte wissen, wie können denn solche sexuellen Graubereiche aussehen?
Natürlich geht es da immer auch um eine individuelle Dynamik, die zwischen zwei Menschen entsteht. Also was wir immer wieder hören, zum Beispiel ist, dass Männer drängen, wenn Frauen nicht mitmachen, oder dass Frauen eben befürchten, dass der Mann dann schlecht über sie redet oder schlecht über sie denkt. Und das Fazit ist dann leider häufig, dass Frau dann eher gefällig ist und etwas mitmacht, was sie eigentlich gar nicht will. Frauen haben durchaus Verantwortung, aber das setzt eben voraus, dass sie ihre Grenzen kennen, dass sie sich spüren und dass sie auch, dass es auch okay finden, die zu zeigen.
In einem Punkt kann man deutlich sagen, wir hatten eben eine Sendung schon mal zu diesem Thema und dann haben wir ganz viele Zuschriften bekommen und es waren eindeutig mehr Frauen und es passt vielleicht auch zum Kern ihres Buches. Weibliche Sexualität ist weniger selbstbestimmt, sondern heteronormativ gesehen, was Frauen beim Sex wollen, wird von männlichen Werten, von Fantasien bestimmt. Sie haben sich das Ganze mal historisch angeschaut. Wie kommt das denn?
Naja, Frauen sollten ja die längste Zeit keine lustvollen Wesen sein. Die sollten sich den Bedürfnissen von Männern unterordnen. Und was jetzt passiert ist, dass diese männliche Herrschaft im Laufe der Zeit zu weiblicher Selbstbeherrschung wurde. Dass die äußere Kontrolle zu einer inneren Kontrolle wurde und dass gesellschaftliche Forderungen irgendwann zu weiblichen Wünschen wurden. Und was Frauen ganz häufig haben, ist die Idee, dem Mann etwas schuldig zu sein. Also dass der Mann ein Recht auf seine Sexualität hat und dass die Frau dann eben etwas dafür tun muss, dass es dem Mann gut geht.
Sie haben für Ihr Buch mit 70 Frauen ungefähr gesprochen, zwischen 18 und 45 Jahren. Und dann vor allem blicken wir auf die Gruppe der unter 25-Jährigen, da ist Ihnen was aufgefallen. Also das Selbstbild dieser jungen Frauen ist eigentlich oft, sie sind sexuell selbstbestimmt. Ihr Eindruck wiederum ist aber als Psychologin, diese Frauen sind eigentlich unfähig, sexuelle Grenzverletzungen abzuwehren oder überhaupt zu erkennen. Woran machen Sie das fest?
Also die Frauen haben gesagt, es geht nur um mich und ich bin total selbstbestimmt, halten sich total akribisch an die Normen und an die Regeln und machen eben sozusagen in vorauseilender Anpassungsfähigkeit das, was sie glauben, was der Mann vielleicht will. Und was ich besonders erschreckend fand, war, dass Frauen mir eben auch immer wieder von Grenzüberschreitungen erzählt haben, die sie in dem Moment so ein bisschen gefühlt haben, dass sie es eigentlich nicht gut finden. Oder aber im Nachhinein kam dann erst so das Bewusstsein, oh mein Gott, was habe ich denn da gemacht? Das wollte ich eigentlich nicht oder ich fand das eklig oder... Und das war wirklich eklatant, also wie oft sich Frauen auf sexuelle Kontakte und Praktiken einlassen, die sie eigentlich überhaupt nicht wollten.
Kann es aus Ihrem Eindruck heraus auch vorkommen, dass es umgekehrt ist, dass Frauen mal sexuelle Grenzen überschreiten?
Also ich glaube, jeder Mensch kann Grenzen überschreiten, da müssen wir uns nichts vormachen. Also Frauen sind keine besseren Menschen als Männer, sie hatten nur bisher weniger Macht und konnten das weniger ausleben. Und ich glaube, es geht da wieder darum zu verstehen, was ist denn Sexualität? Sexualität ist eine ganz intime Kommunikation zwischen zwei Menschen, wo es auch um Absprachen geht, wo es darum geht, auch nonverbale Signale zu deuten. Es ist ja für beide total wichtig zu wissen, wo eigene Grenzen sind und wo auch die Grenzen des anderen sind. Mhm. Weil nichts ist schlimmer, als am nächsten Morgen aufzuwachen und festzustellen, dass der Sex, den man selbst hatte und von dem man ganz toll empfand, und der andere sagt, das war unangenehm und grenzüberschreitend. Mhm. Also das heißt, das ist wirklich für beide Geschlechter ganz wichtig.
Diplompsychologin Sandra Konrad.
In eine Stunde Liebe. Wir hören Sie auch gleich nochmal am Ende der Sendung.
Unser Hörer Tim hat uns im Februar gemailt und Tim hat den Eindruck, dass es allgemein in der Gesellschaft gegenüber Männern ja so eine Art Generalverdacht gibt. Also Männer gleich Täter, das sind die Übergriffigen und Frauen, das sind dann immer die armen Opfer.
Dabei erlebt Tim das im Alltag anders, sagt er. Er hat selbst schon grenzüberschreitende Frauen erlebt und er vermutet, dass zum Beispiel Männer, die Opfer von grenzüberschreitenden Frauen geworden sind, sich einfach seltener öffentlich äußern. Ich habe Tim daraufhin in Hamburg an der Elbe getroffen und gefragt, was ihn da genau an der Debatte stört.
Also erstmal grundsätzlich, ich finde die MeToo-Debatte gut und das ist wichtig, dass wir die führen. Aber mittlerweile finde ich, dass das Thema sehr, sehr einseitig behandelt wird. Manchmal habe ich das Gefühl, dass man ein schlechtes Gewissen haben muss, nur weil man ein Mann ist. Weil es wären alle Männer irgendwie immer die Bösen. Und da finde ich, da muss man auch mal jetzt irgendwie die andere Seite betrachten.
Das heißt, dir ist das zu sehr so ein Frauen immer die Opfer, Männer die Täter oder was, wie meinst du das?
Ja, auf jeden Fall von der Schilderung hier und von der medialen Wirkung, dass da schon eine gewisse Vorverurteilung auch da ist. Ich glaube zwar auch, dass Männer häufiger die Schuldigeren sind, das auf jeden Fall, aber es ist auf jeden Fall nicht immer so.
Du hast doch gesagt, du hast ganz konkrete Beispiele selber aus dem Erleben, wo du das Gefühl hast, Frauen können da genauso zum Teil auch übergriffig sein?
Ja, das war sehr interessant. Also jetzt übergriffig nicht im physischen Sinne, aber ich war auf einem Festival mit einem Freund. Chill-Out-Area, wir saßen da drin, hatten Spaß. Wir waren zwei Frauen, auch in etwa unser Alter. Dann haben die sich neben uns gesetzt und so eine Viertelstunde später sind wir mit denen ins Gespräch gekommen. Dann irgendwann haben wir uns verloren. Also ich mit der einen Frau, mein Kumpel mit der anderen Frau. Waren dann quasi nur jeweils zu zweit unterwegs, einfach weil wir uns im Gedränge vor der Bühne, vor der Mainstage verloren hatten. Dann fing sie an, sehr eindeutig Zeichen auszusenden, dass sie jetzt Lust hätte, erstmal rumzuknutschen. Und es war auch dann sehr eindeutig, dass sie auch mehr wollte. Und
das ist ja erstmal legitim, aber war das auch aufdringlich, weil man es vielleicht sonst nur von einem Mann erwarten würde? Oder?
Es war mehr so auf diese sympathisch schmeichelnde Weise, hier mal ein bisschen tätscheln, hier mal also...
Sich ein bisschen rumkriegen, überreden so?
Genau, das auf jeden Fall. Obwohl vorher auch schon klar war, dass ich in einer Beziehung bin. Bis ich dann wirklich einen Schlussstrich gezogen habe, gesagt habe, hier Mensch, ist total nett, wir können gerne einen netten Abend verbringen. Dann hat es Klick gemacht bei dem Mädchen. Wir haben ab dann richtig schön Party gefeiert. Also wir sind noch tierisch versackt, aber dann ganz am Ende noch so, Mensch, komm, jetzt reißen wir uns noch eine Dose Bier auf und dann kommen noch mal kurz mit rein ins Zelt. Ja, haben wir uns dann auf die Matratze gelegt, das Bierchen auch aufgerissen. Sie hat dann wirklich noch einmal versucht, irgendwie so ne, mit eindeutigen Blicken mich dann ja, zum Knutschen oder zum Sex zu bringen.
Das heißt, für dich war da auch eine gewisse Grenze nicht akzeptiert von ihr?
Ja, scheinbar dann zum Schluss doch wieder nicht. Ich meine, da waren auch wieder noch mehr Alkohol im Spiel, aber wahrscheinlich dann am Ende wieder in letzter Konsequenz fehlte das.
Und was ist mit deinem Kumpel ausgegangen? Der wurde ja auch ganz ordentlich von einem anderen Mädel angegraben.
Ja, ganz genau. Das war sehr verblüffend. Den habe ich dann erst danach auf dem Zeltplatz wieder getroffen und war dann am nächsten Morgen dann doch sehr, sehr am Rumdrucksen und so. Dann habe ich über 2 Stunden gebraucht, den verstörten Kerl wieder so weit aufzunehmen, dass er überhaupt mal sagt, was los ist. Dabei kam dann in der Tat raus, dass er sich dann irgendwann zum Sex hat noch hinreißen lassen. Nachdem die Frau dann wohl extrem penetrant war.
Inwiefern? Was hat er da erlebt?
Ja, sie hat ihn dann wirklich so klassisch verführt. Ja, also die Sache war einfach die, dass vorher schon klar war, dass er halt in eben dieser Beziehung ist. Und dann finde ich, dann gebietet es einfach der Anstand, dass man da einfach sagt, so, ja, da lasse ich die Finger von. Er ist halt, er kann gut feiern, war wahrscheinlich dann so euphorisch an dem Abend. Also so kenne ich ihn dann auch irgendwie, dass er einfach, wenn er Party macht, dann ist er euphorisch. Hat er da einfach dann nicht Nein gesagt. Frauen machen das dann, glaube ich, auch dann gerne mal über den Charme. Einfach und dann mal gucken, vielleicht kriege ich ihn herum und nochmal probieren und nochmal probieren. Ausdauer und Charme, nenne ich es mal so.
Ja, der lacht, der Tim, über die Ausdauer und den Charme der Frauen, die Jungs rumzukriegen. Mhm. Ich habe mich da gefragt, was wäre eigentlich, wenn diese Geschichte genau umgekehrt wäre? Ja. Also umgekehrte Rollen. Er versucht sie immer wieder mit mehreren Anläufen auf dem Festival zum Sex rumzukriegen, lässt nicht locker. Mhm. Würden wir da genauso drüber schmunzeln, lachen?
Nee, da hätten wir zack eine MeToo-Geschichte. Also ich merke an der Art, wie Tim erzählt, vielleicht haben Männer einen anderen Umgang mit solchen Geschichten im Graubereich, verbuchen sowas dann eher mal so als sexuell unangenehm, okay, aber dann war es halt mal eine schlechte Erfahrung, Punkt.
Jedenfalls danke, Tim, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Kennt ihr das? Morgens wach werden und die Begegnung am Abend doch ziemlich bereuen. Sex im Graubereich, also Sex, der einem dann doch überhaupt nicht gefallen hat, der wirkt meistens nach, manchmal ziemlich lange.
Diplompsychologin Sandra Konrad, die unterscheidet unangenehme Erfahrungen im sexuellen Graubereich mit einer neuen Bekanntschaft auf der einen Seite oder in der Beziehung.
Außerhalb von intimen Liebesbeziehungen passiert das sehr viel häufiger, diese Grenzüberschreitungen. Innerhalb von intimen Liebesbeziehungen wird sehr viel mehr verhandelt. Ich habe aber ganz viele Leserinnenzuschriften bekommen, die mir geschrieben haben, dass es für sie leider auch in Langzeitbeziehungen nicht so ist, dass sie oft Sexualität mit ihrem Langzeitpartner eingehen oder sich nach seinen Bedürfnissen richten, weil ansonsten der Haussegen schief hängt und weil sie das Gefühl haben, sie müssen das tun. Und das hat eben auch oft was mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Also jemand, der gut bei sich ist, der das Gefühl hat, er darf Grenzen setzen und es ist in Ordnung, der kann anders verhandeln als jemand, der das Gefühl hat, ich muss die ganze Welt zufriedenstellen und wie es mir geht, ist nicht so wichtig.
Wo lernen wir überhaupt eigentlich so zu erkennen oder zu wissen, was wir beim Sex selber wollen? Was prägt uns denn da?
Also es scheint so etwas wie eine Blaupause für unser Begehren zu geben. Das nennt sich Love Map, also Liebeslandkarte übersetzt. Die entwickelt sich ganz früh und die entwickelt sich über Berührung, über Fantasien, über die Entdeckung unserer erogenen Zonen. Dann entwickeln sich eben auch unsere persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse. Und heute gibt es ja für die junge Generation auch schon früh die Pornografie. Also das Einstiegsalter liegt bei 11, 12 Jahren und wir wissen einfach noch nicht, welche Auswirkungen das auf diese Love Map, also auf diese Blaupause hat.
Ich will noch einmal kurz auf die Zuschriften zu sprechen kommen, die wir bekommen haben. Mein Eindruck war da interessanterweise, dass viele dann geschrieben haben, ich schreibe jetzt hier zum ersten Mal darüber oder ich habe mit wenigen Leuten darüber geredet jemals. Also über Erfahrungen im sexuellen Graubereich wird oft nicht geredet, weder mit dem Gegenüber noch später mit Freunden. Aus welchem Grund? Ist das Scham?
Ja, das ist Scham und das ist auch oft die Abwehr der Ohnmacht, weil eben niemand so gerne Opfer ist oder sich als Opfer fühlt.
Und haben Sie Tipps, jetzt nicht nur an Frauen, auch an Männer, an beide Seiten, wie kann man denn unangenehme sexuelle Erfahrungen im Graubereich vermeiden? Weil was uns auch aufgefallen ist bei den Zuschriften auch von Männern, der Eindruck entsteht, es sind eben zwei Menschen und die Wahrnehmung ist sehr unterschiedlich in so einer Situation, wo man sich näher kommt.
Also Sexualität ist wirklich die intimste Form von Kontakt. Und erstmal muss ich im guten Kontakt mit mir selbst sein, dann kann ich auch in guten Kontakt mit jemand anders gehen. Und wenn wir das machen, wenn wir wissen und spüren, was uns gut tut und wenn wir trauen, uns zuzumuten, und das meine ich jetzt wirklich im bestmöglichen Sinne, für Frauen ist ja das Wort zuzumuten schon eine Zumutung, aber ich meine das wirklich, das ist was Gutes, weil wenn wir klarer werden, dann werden wir auch besser verstanden, dann wird die Kommunikation viel einfacher. Dazu gehört aber eben auch, sich die Erlaubnis zu geben, Nein zu sagen, wenn etwas nicht mehr sich angenehm anfühlt. Das Nein ist genauso wichtig wie das Ja, weil ein Nein lädt das Ja ja auch erst mit Bedeutung auf. Also wirkliche Hingabe geht ja nur dann, wenn ich auch weiß, wo meine Grenzen sind.
Und es gibt eben so einen sehr seltsamen Schlager, der geht nämlich Nein heißt Ja, wenn man lächelt, so wie du und so weiter und so fort. Also das ist halt aber auch im Kopf so drin, dass man manchmal denkt, ein Nein im Sexuellen kann eine Aufforderung sein, kann ein Spiel sein, kann auch eine Aufforderung sein, überredet werden zu wollen.
Genau, da sind wir wieder bei diesen ganz alten Bildern von Weiblichkeit. Also die Frau soll der Gatekeeper der Sexualität sein. Die soll sich rar machen, die soll die Schüchterne spielen. Wir sollten anfangen, uns auch als Erwachsene zu begegnen. Also wenn jemand Ja sagt, ja, wenn jemand Nein sagt, nein. Und es muss immer die Möglichkeit geben, das revidieren zu können. Wir haben so Hollywood-Fantasien im Kopf von, wie Sexualität funktioniert. Alles ohne Worte und total harmonisch und geil und aufregend und alles passt zum anderen. So ist ja die Realität, vor allen Dingen beim ersten Mal mit einem fremden Partner oft nicht. Und also da brauchen wir aber eben auch gesellschaftlich und medial Worte und Bilder und andere Szenen, wie sowas laufen kann. Und dass es eben immer wieder die Möglichkeit gibt, nachfragen zu dürfen.
Also dieses Gefühl, jetzt habe ich einmal Ja gesagt und wir haben gestartet, dann kann ich jetzt nicht mittendrin sagen, nee, jetzt stopp mal. Das zu überwinden und zu verstehen, ich kann zu jedem Zeitpunkt sagen, nee, jetzt stopp mal.
Ganz genau, ganz genau. Es gibt ja diesen furchtbaren Glaubenssatz, wer A sagt, muss auch B sagen. Ganz, ganz, ganz falsch. Es ist schrecklich. Und es gibt auch oft im Amerikanischen gibt es oder im Englischen gibt es das Wort she's a tease. Also sie spielt, also sie macht mich heiß und dann komme ich nicht zum Zug. Das sind einfach ganz zerstörerische Bilder und Gedanken, die wir im Kopf haben. Es ist ganz wichtig, wenn etwas nicht mehr stimmt, dürfen wir es jederzeit abbrechen. Wir dürfen jederzeit die Richtung ändern. Wir dürfen jederzeit eine Pause machen, Intimität und Lust miteinander. Und wenn einer keine Lust mehr hat, ist es einfach nicht mehr toll.
Und die Gegenseite, die, wenn man die jetzt mal im Blick hat, da muss man sagen, Signale, auch wenn es kleine sind, beachten und respektieren und vielleicht eben nicht zu meinen, man muss überreden, zu sagen, jetzt komm doch mit zu mir nach Hause oder jetzt lass uns doch mehr machen oder so.
Also ganz genau.
Überreden ist quasi was, was man, wo man sich vielleicht ein bisschen besser kennen sollte, bevor man sowas startet.
Es ist ja nicht verboten zu fragen, aber wenn man dann spürt, die andere Person ist eben nicht so dabei, dann was soll das dann? Warum muss man dann weitermachen? Keine gute Idee.
Sagt Sandra Konrad, Diplompsychologin aus Hamburg.
Sex im Graubereich, irgendwo zwischen einvernehmlich und nicht einvernehmlich, das ist auf jeden Fall ein verdammt komplexes Thema.
Was ich für mich mitnehme, fast jeder von uns hat sowas auf verschiedene Weise jetzt mal vielleicht extremer, mal subtiler erlebt. Aber wir reden selbst mit den besten Freunden und Freundinnen ganz, ganz selten darüber.
Und beim Sex, da geht es ja auch um Kontrollverlust, sich fallen lassen. Das ist ja auch das Schöne daran.
Ja.
Und trotzdem ist es einfach sau, sau wichtig zu kommunizieren, zu reden. Was will ich nicht, auszusprechen. Klare Signale geben, ob jetzt verbal oder nonverbal und die auch beim anderen mitzukriegen.
Ja. Und Stichwort reden, was uns besonders wirklich beeindruckt hat, wie offen ihr auf uns mit euren Geschichten, euren Erfahrungen im Graubereich zugekommen seid.
Und dafür möchten wir euch ganz herzlich danken. Ihr erreicht uns wie immer per Mail at deutschlandfunknova.de.
Danke fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.